Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Und mit dem erfolgreichsten Musical der letzten Jahre. So this is what it feels like to match wits with someone at your level. What the hell is the catch? It's the feeling of freedom of seeing the light. It's been strengthened with the key and a kite. You see it right? The conversation lasts. Ja, wahrscheinlich auch deshalb so erfolgreich, weil es nicht unbedingt wie ein gewöhnliches Musical klingt. Zumindest das Klischee von Seichtheit, das hat dieses Musical hier ziemlich gebrochen. Das Musical Hamilton, in den USA ja ein extrem großer Erfolg, schon seit 7 Jahren quasi dauerhaft ausverkauft. Super beliebt, super politisch, hat der Musical-Welt eine ganz neue Bedeutung gegeben. Und heute Abend läuft dieses Musical zum allerersten Mal als Übersetzung, und zwar in Hamburg auf Deutsch. Und was die Musical-Szene hier dazu sagt, ob Hamilton auch hier was bewegen kann in der Musical-Welt, das besprechen wir gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir sprechen jetzt über das Musical der letzten Jahre schlechthin, Hamilton. In den USA ist es ja zu einem echten Hype geworden, zu einer echten Legende. Das hat 11 Tony Awards bekommen, das Musical. Ein Grammy, sogar einen Pulitzer-Preis auf allen Ebenen begeistert dieses Musical schon seit 7 Jahren. Und jetzt wird es zum allerersten Mal in einer anderen Sprache gezeigt, und zwar auf Deutsch in Hamburg.
Wie wird zum Bastard bald? Der bloß aus dem Schoß eine Dirne kroch aus einem gottverdammten verlorenen Loch in der
Caribbean by Providence impoverished in squalor. Grow up to be a hero and a scholar.
Ja, da haben wir die deutsche Version und die Originalversion mal gegeneinander geschnitten gehört. Hören wir quasi, wie das übersetzt worden ist, musikalisch und textlich. Das Musical ist ja ein politisches, erzählt die Geschichte von Alexander Hamilton nach, der im 18. Jahrhundert aus der Karibik kam in die USA als Gastarbeiter und dann der erste Finanzminister der USA wurde. Wichtige Geschichte für die USA. Hamilton-Zitate wurden zum Beispiel auch auf Black Lives Matter-Demonstrationen immer wieder genutzt und gezeigt. Und jetzt eben in Hamburg, und was das für die deutsche Musical-Szene bedeutet, das bespreche ich jetzt mit Peter Lund. Der ist Musical-Regisseur und Autor, der ist Leitungsmitglied des Studiengangs Musical Show an der UdK in Berlin und ist jetzt hier mit mir verbunden. Hallo Herr Lund.
Hallo, guten Tag.
Sie haben die deutsche Version natürlich noch nicht gesehen, die feiert ja erst heute Abend Premiere, aber Sie kennen die englische Originalversion, haben Sie in London gesehen. Wie war denn Ihr Eindruck? War es für Sie auch so was Neues, ganz Besonderes?
Ja, also das ist schon was ziemlich Besonderes, erstmal thematisch. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass politische Gestalten auf die Musicalbühne finden, aber in der Form, und ich gebe zu, Hamilton gehört jetzt auch nicht so richtig in meinen Bewusstseinskreis, dass ich alle Details genau weiß. Und dann sitzt man da drin und sieht vor allen Dingen erstmal einen brillant komponierten Abend, auch getextet natürlich. Aber die Musik von Miranda, das ist schon ein sehr, sehr begabter Mann, meine Fresse. Und das ist für mich auch, also eigentlich die Hauptqualität dieses Abends ist dieser unglaublich musikalische Reichtum, gepaart natürlich, dass das einfach von einem Cast gemacht wird, der wirklich so gemixt ist, was ja auch quasi damals echt erfunden wurde und seit 7 Jahren durch alle Lande geistert oder beziehungsweise unglaubliche Vorbildfunktion hatte.
Was macht denn die Musik so besonders, wenn Sie das gerade so hervorheben? Wie wichtig ist da die Musik?
Oh, Musik ist im Musical immer ziemlich wichtig, aber ich kenne wirklich, glaube ich, keinen zeitgenössischen Komponisten im Musical, der einen solchen Reichtum hat. Also der wandert von Bernstein bis zum Rap und hin und wieder zurück, kennt die gesamte Musical-Geschichte. Das hat man auch in seinen früheren Werken schon gemerkt, aber jetzt ist, also das ist schon, das ist sehr, sehr reich, sehr subtil, unglaublich fantasiereich. Da sitzt man schon mit offenem Mund und dann ist die Show auch noch, wie oft am Broadway, so unglaublich dicht und teilt und choreografiert. Das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes und natürlich dann auch ganz simpel, weil es in Amerika gerade zu Zeiten von Trump einen solchen großen politischen Impact hatte. Da haben sich ja auch die Lager richtig für und gegen ausgesprochen. Das hat natürlich das alles noch sehr befördert.
Ja, das ist ein sehr politischer Stoff. Das Klischee über Musical sagt ja eher, dass es da seicht zugeht, nicht unbedingt politisch. Ist das hier eine Ausnahme, dass das so gut funktioniert als politischer Stoff oder funktioniert es auch sonst eigentlich gut im Musical?
Ich glaube, so unpolitisch war Musical eigentlich nie. Also vieles, was hier auch gerade in Deutschland natürlich richtig Furore macht, da merkt man schon unsere alte Operettentradition. Da ist eine My Fair Lady immer leichter und war natürlich auch hier für Deutschland der Einstieg. Und Cabaret hat es halt ein bisschen länger gebraucht, aber spielt jetzt ja auch eigentlich mit der Gewestheit-Story. Und das sind zwei extrem politische Stoffe. Sicher immer wieder konsumierbar auf die Bühne gebracht. Das ist natürlich das Wesen des Musicals, aber das ist ja nicht so etwas Schlechtes, weil dann ist das Theater zur Abwechslung auch mal wieder voll. Und das ist ja für die deutschen Theater momentan auch eine richtig existenzielle Frage. Von daher bin ich natürlich, ich komme vom Musical oder vom Musiktheater und ich finde, das ist ein ganz tolles Genre, wenn man es mit Inhalten auflegt, weil dann wird es erst spannend und das ist eine West Side Story, ist hochpolitisch. Deswegen läuft das Ding auch noch von heute, also seit 50 Jahren brillant und es ist eben auch so großartige Musik. Beides muss zusammenkommen.
Können Sie sich denn auch ein richtig gutes Musical hier über, sagen wir, Gründer, Väter der BRD oder wichtige Politiker Deutschlands vorstellen? Könnte das hier auch funktionieren?
Das glaube ich auf jeden Fall. Also sicher müsste man da anders rangehen. Also man kann es nicht eins zu eins copy und paste. Ich weiß nicht, wie ob Ludwig Erhards Biografie so glamourös ist wie die von Hamilton. Ne? Also da muss man ja ganz simpel mal fragen. Unser größter Musikerfolg im deutschsprachigen Raum war Elisabeth. Das ist immerhin schon mal eine Kaiserin. Ja. Da merkt man natürlich, dass wir noch ein bisschen arg im 19. Jahrhundert hängen. Da haben wir einfach das 20. Jahrhundert auch Kultur, also musikalisch verschlafen. Das haben uns die Nazis ja immer wieder gerne angetan, dass seitdem so eine gewisse Stagnation da ist Deutschland einfach nicht mehr federführend. Das waren wir in den 20er, 30er Jahren. Und da ist die Dreigroschenoper ja genauso politisch. Also von daher glaube ich immer wieder, und ich werde ja nicht müde dazu rufen, packt die politischen Themen auf die Bühne. Wir haben es auch in Neukölln immer wieder gemacht und die Bude war voll. Ich glaube ganz bestimmt, es muss sicher dann eine musikalische Identität gefunden werden. Und da muss ich sagen, Hut ab, Herr Miranda, das hätte ich mich nicht getraut. Und das finde ich schon ziemlich großartig, das damit zu verquicken. Also Hamilton hat ja nicht gerappt, aber es ist so authentisch, dass es dann eben doch die große Kunst.
Dann schauen wir mal, wie das heute Abend hier in Hamburg wird. Peter Lund spricht hier über Hamilton. Natürlich, er hat es gesehen im Original, heute Abend dann in Hamburg auf Deutsch
also
zu sehen.
Ich drücke alle Daumen. Das soll laufen.
Das soll laufen.
Können wir gut brauchen. Wir brauchen wieder volle Theater.
Dann drücke ich uns allen die Daumen. Herzlichen Dank, Peter Lund, für das Gespräch hier.
Danke. Wiederhören.
Wie wäre diese Welt, wenn in den Kriegen nicht vor allem Männer kämpfen würden, sondern Frauen? Es gibt einen neuen Kinofilm, der sich um diese Frage dreht, The Woman King. Das ist ein Film, der auf echten Begebenheiten beruht. In Westafrika gab es vor rund 200 Jahren tatsächlich das Königreich der Homi. Und da waren das Frauen, die den König beschützt haben. Sehr kämpferische, furchtlose Kriegerfrauen, die in die Schlachten gezogen sind und das Volk beschützt hat. Hollywood hat diesen Stoff aufgegriffen, hat daraus einen Film gemacht, ein ziemlich actionreicher Film, so ein Gladiator-artiger Film eigentlich, in dem aber eben die Frauen so die stärksten sind. Es gibt viel Lob für diesen Film, aber es gibt auch einiges an Kritik, vor allem in den USA. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer USA-Korrespondentin Katharina Wilhelm. Katharina, vielleicht erzählst du uns erst noch mal ein bisschen genauer, um was es in diesem Film geht. Was ist das genau für eine Geschichte?
Ja, genau. Also der Film, das ist ja schon gesagt, dreht sich um diese Gruppe der sogenannten Agochi. Das sind die Kriegerinnen, die für den König in Dahomey kämpfen. Und der Film folgt eben einer Hauptfigur, Naniska, gespielt von Oscar-Preisträgerin Viola Davis, die natürlich super, super toll ist. Sie ist die furchtlose Anführerin dieser Agochi. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, um so ein Gefühl für diesen Film zu bekommen.
Als Kriegerin musst du deine Tränen töten.
Trainiert hart, kämpft härter. Ihr fürchtet niemanden. Und ihr fürchtet keinen Schmerz. Unsere Narben sind unser Stolz.
Ja, genau. Also man hört schon, es geht wirklich ordentlich zur Sache. Einige sagen, ja, es ist so ein bisschen wie so ein Braveheart, aber eben mit Frauen. Die Agochi kämpfen gegen ein anderes Königreich in diesem Film, die Oyo. Und sie konkurrieren, weil beide Königreiche unter anderem in den Sklavenhandel involviert sind. Also Afrikaner und Afrikanerinnen an zum Beispiel Portugiesen verkaufen, aber auch zum Teil selbst halten. Und es geht aber auch um andere Themen. Es geht um Vormachtstellung, natürlich wirtschaftliche Macht zwischen diesen beiden Königreichen und nebenbei natürlich viel persönliches Drama um die Kriegerinnen, denn die sind ja enthaltsam wie Mönche sollen die leben und da gibt's eben auch viele persönliche Geschichten. Ich will nicht zu sehr vorgreifen, es ist auf jeden Fall sehr spannend und tolle Twists da drin. Und dieser Film hat viel Aufmerksamkeit bekommen wegen seines fast rein schwarzen Schauspielerensembles. Regie führt auch die schwarze Regisseurin Gina Prince Bythewood und die Kritik war im Vorfeld und kurz danach echt relativ wohlwollend und positiv, weil ja hier eine Art Empowerment-Geschichte erzählt wird von Frauen über Frauen, was ja in Hollywood, man muss es sagen, immer noch sehr selten ist.
Ich habe den Film ja auch gesehen letzte Woche und war ziemlich weggeblasen. Wir haben es jetzt gerade auch schon gehört, ne? Das ist schon so ein richtiger Action-Epos, aber ich fand auch die Figuren unheimlich stark. Also ich habe den schon auch ganz gerne gesehen, muss ich sagen. Und ich glaube, hier in Deutschland gibt es auch vor allem positive Kritik, wie ich das gelesen habe. Also immer so ein Empowerment-Film. Aber es gibt auch negative Kritik und sogar Boykottaufrufe. Warum denn?
Ja, genau. Also es gibt sogar einen Hashtag dazu, wie das eben so ist bei Boykottaufrufen. Boycott Woman King, und den hat Antonia Moore gestartet. Das ist ein YouTuber hier in den USA, hat so einen Kanal mit 80.000 Abonnenten, beschäftigt sich mit unterschiedlichen sozialen, popkulturellen Themen, vor allem aus der schwarzen Community. Er ist eben selbst auch schwarz. Und er sagt in diesem Video, das er aufgenommen hat, dieser Film ist die größte Beleidigung für schwarze Amerikaner und Amerikanerinnen innerhalb der letzten 50 Jahre.
I've called for hashtag boycott Woman King. I believe that the Woman King may be the most disrespectful film to black Americans in 40 to 50 years.
Ja, und Grund dafür sei eben, dass die Dahomey, ich habe sie eben schon mal ein bisschen angesprochen, selbst Sklaven verkauft haben, die dann nach Übersee verschifft wurden. Und das Thema Sklavenhandel werde, sagt er, viel zu wenig in diesem Film thematisiert, auch problematisiert. Und es sei eben eine Beleidigung für all die Nachfahren der afrikanischen Sklaven hier in den USA, dass dieser Film überhaupt produziert wurde. Das ist der Stein des Anstoßes für ihn.
Spannend ist ja, dass in dem Film die Kriegerinnen diejenigen sind, die dem König ständig sagen, dass er keine Sklaven mehr verkaufen soll, weil die das eben nicht richtig finden, das eigene Volk zu verkaufen. Aber so erzählt es der Film, ist natürlich die Frage. Also wie nah ist der Film wirklich dran an den historischen Ereignissen? Das ist ja eigentlich die Frage.
Genau, das ist eben die Frage. Ist auch eine sehr gute Frage, und ich glaube, dass auch viele Leute nach diesem Film erstmal sozusagen das Handy zücken und gucken, gibt es diese Kriegerin wirklich? Weil genau. Es heißt ja immer so schön, es ist inspiriert von wahren Ereignissen. So nennen das ja die Filmemacher. Also wie viel Wahrheit steckt denn eigentlich da drin? Und das ich habe mich tatsächlich mit den Dahomey ein bisschen beschäftigt, aber noch viel mehr beschäftigt hat sich meine Kollegin Dunja Sadaghi aus dem ARD-Studio Nordwestafrika. Die hat wirklich schon sehr oft über diese Kriegerfrauen aus Benin, das war eben damals Dahomey, berichtet. Und ich habe sie einfach mal gefragt, Dunja, was ist denn eigentlich dran an dieser ganzen Geschichte? Erzähl mir mal ganz kurz, gab es diese Kriegerfrauen und wie sieht man das heute?
In Benin ist man sehr stolz auf diese königlichen Kriegerinnen. Im Palast des aktuellen traditionellen Königs kann man zum Beispiel auch immer noch Wandgemälde der Kriegerinnen bestaunen, die zum Beispiel zeigen, wie sie im Kampf gegen männliche Gegner, wie sie auf ihren Schultern davontragen oder sie mit riesigen Macheten in Stücke reißen. Außerdem gibt es auch Statuen in Benin, die von dieser Geschichte der sogenannten Amazonen berichten, und einige Historiker sagen auch, dass sie sowas wie Überfeministinnen gewesen sein sollen, die zum Beispiel gefordert haben, Frauen für den Krieg, die Männer für die Bestellung der Felder.
Genau, also das ist auf jeden Fall so. Da ist was Wahres dran, diese Frauen gab es, und man ist eben unheimlich stolz darauf, weil es ja einfach eine interessante Geschichte ist. Aber um nochmal näher reinzugehen in das Thema Sklavenhandel, habe ich auch nochmal tatsächlich in Benin nachfragen lassen, und es ist so, die Kriegerfrauen selbst waren nicht am Sklavenhandel beteiligt, aber sie sind in den Krieg gezogen und sie haben Gefangene genommen, und teilweise wurden eben genau diese Gefangene entweder selbst als Sklaven gehalten oder sie wurden eben weiterverkauft an Sklavenhändler. Das sind eben zum Beispiel diese Portugiesen, die im Film vorkommen. Es ist halt eben ein Teil der Geschichte, der vielleicht nicht so oft erzählt wurde, dass eben auch Afrikaner, Afrikanerinnen selbst am Sklavenhandel beteiligt waren. Aber ich muss sagen, den Vorwurf, den es hier aus den USA gibt, den halte ich nicht so ganz für gerechtfertigt, denn ich finde, es wird sehr früh in diesem Film thematisiert, auch problematisiert, wenn auch, vielleicht kannst du mir dazu stimmen, du hast den Film auch gesehen, wenn auch vor allem das gegnerische Königreich eher problematisiert wird, also dass die Dahomey Sklaven machen. Man sieht diese Sklaven eigentlich im Prinzip nie, und natürlich werden die ein bisschen eher als Helden dargestellt. Klar, es ist eine Heldengeschichte. Es ist auch eine fiktionale Geschichte, muss man auch dazu sagen. Und insofern in eine bestimmte Richtung sicherlich auch gedreht.
Ja, es wird natürlich jetzt nicht so sehr der Fokus darauf gelegt in dem Film, dass auch die Dahomey am Sklavenhandel beteiligt waren. Dafür hat der Film dann wahrscheinlich doch ein zu starkes irgendwie gut gegen böse Schema oder so. Ne? Das kann man schon kritisieren, aber ich frage mich, ob das so passend ist, das so vehement zu kritisieren, wie du das gerade zitiert hast. Ist das denn Konsens unter Afroamerikanern in den USA, also den Film kritisch zu sehen, oder was für Perspektiven gibt es da?
Ja, es gibt sehr unterschiedliche Stimmen. Also es gibt auch eine schwarze Filmkritikerin, Sänger Burton, die zum Beispiel schreibt bei CNN, dass sie es super interessant findet, dass die Kritik vor allem aus ihrer Sicht von Männern kommt. Und dass es bei anderen Filmen, US-Filmen wie zum Beispiel 12 Years a Slave oder Django Unchained, keinen Aufschrei gegeben habe, obwohl das auch Filme seien, die ja irgendwie das Thema Sklaverei behandeln, teilweise auf geschichtliche Ereignisse sich berufen. Aber The Woman King ist natürlich auch fiktional, ne? Und geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Und sie sagt, hey, es ist doch ein ganz eigener Wert, eine starke Gruppe schwarzer Frauen zu porträtieren, die das Bild von mächtigen und auch schwarzen Männern herausfordert. Und sie glaubt eben, das ist vor allem Kritik, deswegen ein Angriff auf die weiblichen Filmemacherinnen, und sie hält das nicht für gerechtfertigt. Ich kann nur sagen, auch aus meiner Erfahrung, es war spannend, ich war hier in einem Kino, und es war wirklich ein Publikum vor allem bestehend aus eben schwarzen US-Amerikaner, Amerikanerinnen, und die fanden den Film unheimlich gut. Also es hat wirklich Applaus gegeben. Man hat auch mal gesehen, das hat die auch wirklich empowert. Und wenn dann eben, ich sag mal, den Sklavenhändlern dann so ein bisschen auf die Mütze gegeben wurde, wurde im Publikum geklatscht und gejohlt. Das fand ich schon auch nochmal als Kinoerlebnis echt spannend. Und ich hatte das Gefühl, dass das wirklich eine Geschichte ist, die hier berührt, aber die auch einfach Spaß macht. Und es ist ganz klar unter Geschichtsaspekten, es ist eine Geschichte, die nicht hundertprozentig akkurat ist, aber wie viele hier auch sagen, es stößt eine Debatte an.
Katharina Wilhelm über diesen neuen Film The Woman King, der in den USA schon seit ein paar Wochen läuft und da auch schon für einige Debatten gesorgt hat und der jetzt ab heute auch hier in Deutschland zu sehen ist. Vielen Dank, Katharina Wilhelm aus LA hier im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Nobelpreis für Literatur geht an die französische Romanautorin Annie Ernaux. Von den über 20 literarischen Werken der 82-Jährigen wurden unter anderem Eine Frau, Die Scham und Erinnerungen eines Mädchen ins Deutsche übersetzt. Deutschlandfunk Kultur Literaturredakteurin Dorothea Westphal über die Preisträgerin.
Sie steht für eine ganz besondere Form der autobiografischen Literatur. Sie gilt sozusagen als Urmutter der Autofiktion und so bekommt im Grunde das Private durch ihr Schreiben etwas Allgemeingültiges. Sie hat ja ihre persönliche Entwicklung beschrieben und diese persönliche Entwicklung, die sie beschreibt, auch in ihren Erinnerungen an ihren Vater, an ihre Mutter, an ihre eigene Jugend und Kindheit, bekommen damit so etwas, man bekommt sozusagen einen Blick auf das gesellschaftliche und politische Panorama Frankreichs und auch der Welt. Und das finde ich bei ihr so interessant, dass es etwas Allgemeingültiges bekommt.
Annie Ernaux gilt als eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen. Sie wurde schon seit vielen Jahren als Anwärterin auf den Nobelpreis gehandelt. Die Kulturstiftung des Bundes fördert bundesweit 26 klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekte mit gut 3 Millionen Euro. Erprobt werden Einsparungen bei Klimatisierung und Heizung, alternative Formen der Energieproduktion, umweltfreundliche Mobilitätskonzepte für künstlerische Teams oder organische Baustoffe für Bühnenbilder. Das Geld geht an Institutionen der Sparten Theater, Musik, Literatur, Kulturgeschichte und bildende Kunst. Gefördert werden zum Beispiel das Düsseldorfer Schauspielhaus, die Landesbühnen Sachsen, das Zeppelin-Museum Friedrichshafen oder die Stadtbücherei Tübingen. Fast jeder Vierte ab 14 Jahren nutzt einer Studie zufolge täglich Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime oder DAZN. Das geht aus der Studie ARD/ZDF Massenkommunikation Trends 2022 hervor. Bei den 14- bis 19-Jährigen streamt mehr als die Hälfte täglich. Der Trend zum Streamen zeige sich aber auch bei den über 50-Jährigen. Der Intendant des Hessischen Rundfunks Florian Hager sagte:
Die Studie zeigt jetzt einfach, in welcher Rasanz das passiert und wie es auch inzwischen alle Altersgruppen betrifft, nicht nur die Jüngeren. Und unsere Aufgabe wird es sein, die geeigneten Angebote auf den Ausspielwegen zu machen, die dann auch dazu führen, dass uns die Menschen nutzen können.
Für die repräsentative Studie im Auftrag von ARD und ZDF werden seit 2017 Mediennutzer ab 14 Jahren befragt. Kunstexperten in den Niederlanden haben ein bedeutendes Werk des französischen Malers Fernand Léger entdeckt. Über 100 Jahre verbarg es sich auf der Rückseite eines anderen Léger-Gemäldes. Das bislang unbekannte Werk mit dem Titel Rauch über den Dächern ist vermutlich um 1911 oder 12 entstanden. Das teilten Konservatoren des Studio Redivivus in Den Haag mit. Den Experten zufolge ist das wiederentdeckte Bild Teil einer Serie und offenbart einen Wendepunkt im Werk des kubistischen Malers. Vom 19. November bis zum 2. April soll das Bild im Kröller-Möller-Museum in den Niederlanden in einer Vitrine präsentiert werden, die beide Seiten der Leinwand zeigt.
Ab heute läuft bei Sky eine neue Serie über Boris Johnson und eigentlich auch über ganz Großbritannien in diesen letzten zwei Pandemiejahren. Das ist so eine Doku-Drama-Serie, also so eine Mischung aus Doku und aber auch ganz viel Fiktion. Und auch Boris Johnson wird da verkörpert als Figur und der klingt darin folgendermaßen, wenn er zum Beispiel von seinem Vorbild spricht, Kaiser Augustus.
The Emperor Augustus was a small man. And that is sometimes an explanation for ambition. As a young man, he seems to have had a healthy sexual appetite. But what he possessed, perhaps more than anyone else in Roman history, was an understanding of how to get and how to keep power.
Ja, so wird Boris Johnson da dargestellt, erzählt eben von Kaiser Augustus seinen gesunden sexuellen Appetit und sein ehrgeiziges Verständnis von Macht. This England, so heißt die Serie. Kulturreporter Robert Rothefer aus London, der hat sie für uns gesehen. Robert, wie realistisch ist denn Boris Johnson hier dargestellt? Also der Schauspieler Kenneth Branagh, den haben wir ja hier gehört, der klingt schon ein bisschen anders als der echte Johnson, oder?
Ja, das stimmt und es irritiert auch irgendwie von Anfang an. Also nicht nur wegen dem höheren Register von Kenneth Branagh, sondern auch wegen dem Duktus und auch wegen dem Skript. Also der echte Boris Johnson, der kultiviert ja so ein verwirrtes Stottern immer. Und Kenneth Branagh, wir haben es eh gerade gehört, spricht dagegen in Szenen wie dieser so geschliffen wie ein Shakespeare-Schauspieler, der er ja auch ist. Ne? Aber der echte Johnson zum Beispiel, der mischt immer gern Klassisches mit Popkultur. Also er vergeigt sich da in Monologen über Peppa Pig und so ähnliches. Der Winterbottom Johnson dagegen ist so eher so ein zerstreuter Professor, der in einer Parallelwelt aus Shakespeare-Zitaten, Latein und Altgriechisch lebt. Und dementsprechend nimmt man es dann dem Serien-Johnson auch gar nicht so übel, wenn er ein bisschen desorientiert durch die Pandemie stolpert, im Gegensatz zum echten Johnson, muss ich sagen.
Du hast ja die Pandemie in Großbritannien verbracht und die Regierungspolitik, die war, also zumindest bis die Impfung dort kam, eigentlich auch kein besonders großer Erfolg. Das kann man so nicht sagen, oder?
Ja, kann man nicht sagen. Ja, also wir hatten hier mehr als 200.000 Corona-Tote. Also an die Bevölkerungszahl angepasst, ungefähr um die Hälfte mehr als in Deutschland. Und vor allem am Anfang der Pandemie war die Regierung Johnson schon sehr träge und auch ziemlich arrogant in ihrer Reaktion darauf. Und ich kann mich zum Beispiel an eine Rede aus dem Februar 2020 in Greenwich erinnern, in der der echte Boris Johnson jetzt gesagt hat, Großbritannien werde, während die anderen in Panik verfallen, seine Clark Kent-Brillen abnehmen, in die Telefonzelle springen und mit flatterndem Cape und Superkräften als Vorkämpfer der Wirtschaftsfreiheit zur Tat schreiten. Also diese Rede, die damals schon ziemlich alarmierend seinen Hang zur Verleugnung der Pandemie demonstriert hat, die kommt, falls ich es jetzt nicht verschlafen haben sollte, in dieser Serie interessanterweise übrigens gar nicht vor.
Okay, das klingt jetzt nicht unbedingt so, als hätte dich die Serie mitgerissen. Also wenn du sagst, dass du es hoffentlich nicht verschlafen hast, wie hast du es erlebt?
Ja, ist vielleicht auch meine Schuld. Also die 6 Teile habe ich in 2 nächtlichen Dosen in 2 Stücken also konsumiert. Aber es ist auch ein bisschen gelegen am eher erschöpfenden Strickmuster. Also grundsätzlich geht es so hin und her zwischen der auf der einen Seite der grimmigen Welt der britischen Altersheime, wo es nämlich besonders viele Covid-Tote gab, weil tatsächlich ungetestete Infizierte aus Krankenhäusern in die Altersheime abgeschoben wurden. Und als Kontrast dazu sieht man die abgehobene Welt des Premierministers in der Downing Street und in diversen Landsitzen. Und das ergibt dann so eine eigenartige Vermengung jetzt von Politdrama, so à la West Wing oder The Thick of It und einem medizinischen Melodrama. Das eine, das genießt man ja gerade wegen seines Zynismus und das andere wiederum appelliert im besten Fall eigentlich so eher ganz unzynisch an die Empathie. Und This England gelingt jetzt mit dieser Mischung beides nur zur Hälfte. Also es wird sogar dann noch ein bisschen schwieriger, weil Boris Johnson dann ja selbst schwer an Covid erkrankt ist und seine Frau noch ein Baby bekommen hat. Da ist man sich dann gar nicht mehr sicher, ob die Serie jetzt die Empathie auf Johnson lenken will oder uns irgendwie doch darauf hinweisen will, dass den Leuten im Altersheim noch viel schlechter geht. Und dazu kommt dann noch für Nicht-Briten vielleicht ein bisschen verwirrend echtes TV-Nachrichtenmaterial mit rein und sozusagen noch dazu als vierte Ebene in Fly-on-the-Wall-Manier irgendwie gefilmte pseudodokumentarische Passagen, so nachgestellte Gespräche unter Experten, Expertinnen, die eher so klingen wie, würde ich jetzt sagen, laut verlesene Kolumnen, weil sie das ja auch in der Essenz irgendwie sind. Also ich habe hier ein Beispiel dafür rausgesucht, da hören wir jetzt den Medizin-Nobelpreisträger Sir Paul Nurse, also der Paul Nurse spielt, wie er mit einem Kollegen im Eilschritt so durchs Londoner Francis Crick Institute läuft und dabei ganz dringende Fragen stellt, wer eigentlich die vielen falschen Entscheidungen über Covid-Tests gefallen habe und warum die Regierung Nobelpreisträger wie ihn ignoriert.
Who makes these decisions? And why are they not setting up testing everywhere? And why is the government ignoring 2 Nobel Prize winners in medicine?
Exactly.
Nobelpreisträger, die sich darüber ärgern, dass die Regierung sie nicht konsultiert. Kann man sich fragen, ob das jetzt so ein realistischer Doku-Szene-Ton sein könnte?
Ja, genau. Also dieses Skript ist voll solcher eher, finde ich, hölzerner Dialoge. Wir haben da auch gerade das Tippen auf der Computertastatur gehört. Ja. Das kommt ständig vor. Es ist genauso eine Serie, wo immer viel hektisch getippt und enthüllerisch auf Computerbildschirme gezoomt wird. Und ich frage mich natürlich auch bei diesen Enthüllungen, ob es jetzt um Mangel an Schutzkleidung geht oder um die umständliche britische Bürokratie, inwieweit sich diese Details einem Publikum jenseits von Großbritannien überhaupt erschließen. Weil eines der Hauptprobleme des britischen Umgangs mit der Pandemie, so wie ich sie hier erlebt habe, war ja eigentlich gerade, dass Großbritannien so sehr auf sich selbst fixiert war. Und jetzt mal ganz streng gesagt, in seiner Kritik genau daran trifft auf This England, der Name der Serie impliziert das ja irgendwie schon, leider dasselbe zu. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wie viele Menschen außerhalb des UK wirklich den NHS, also das staatliche Gesundheitssystem hier kennen, geschweige denn sich ernsthaft dafür interessieren, wie das auch funktioniert.
Das klingt jetzt alles in allem nicht unbedingt begeistert. Kann man sagen, dass das jetzt nicht unbedingt einer der größten Coups von Michael Winterbottom war, also wer diese Serie inszeniert hat?
Ja, kann man leider sagen, wobei man Michael Winterbottom nicht die ganze Schuld dran geben kann, weil er hat zwar gemeinsam mit Kieran Quirk das Skript verfasst, aber er hat sich ziemlich bald nach Beginn der Dreharbeiten aus gesundheitlichen Gründen von der Regie zurückgezogen, die dann Julian Child übernommen hat. Aber das ändert alles nichts daran, dass es im Nachhinein vor allem ein Riesenfehler war, schon Anfang 21 mit den Dreharbeiten zu beginnen, weil wir ja seither die ganzen Enthüllungen über die feuchtfröhlichen Partys in der Downing Street und so weiter hatten. Also absolut filmbares Material, das dann essentiell zum Fall des Boris Johnson beigetragen hat und schon allein daher prominent in so einer Serie hätte vorkommen müssen und nicht nur, wie es tatsächlich ist, als kurze Nachbemerkung in den Credits. Stattdessen konzentriert sich alles auf den Fall von Dominic Cummings, dem Regierungsberater, der damals die Lockdown-Regeln gebrochen hat, aber der ist inzwischen ja schon lange Geschichte. Aber trotzdem, die Regierung Johnson kommt insgesamt nicht gut weg. Man sieht, dass die Medienbetreuung immer Vorrang hat vor der Gesundheit der Bevölkerung, aber eben die ganze Wahrheit war, soweit wir jetzt wissen, noch viel schlimmer und leider muss man sagen, auch spannender als This England das zeigt.
Das sagt Robert Rothefer über diese Serie This England. In England und Großbritannien läuft die schon eine Weile und ab heute ist die bei Sky auch hier in Deutschland zu sehen, für alle, die da vielleicht trotzdem noch einsteigen wollen. Herzlichen Dank, Robert Rothefer in London.
Danke ebenfalls.
Wenn in Zukunft die Welt irgendwann mal in Schutt und Asche liegen wird, dann werden wir vielleicht alle wieder genauso leben, wie wir das auch ganz früher getan haben, nämlich als Nomaden werden wir dann durch die Gegend ziehen. So erzählt es auf jeden Fall ein ganz neues Game, das heißt The Wandering Village, also das wandernde Dorf. Und ob das jetzt eher so eine hoffnungsvolle Vision ist oder doch eher eine Dystopie, das erzählt uns Markus Richter, der hat das Spiel für uns schon mal ausprobiert. Markus, das ist ein Dorf, das nomadisch durch die Gegend wandert. Weiß man denn, wohin das wandert?
Man muss tatsächlich erstmal fragen, worauf wandert das Dorf? Denn der Untergang der Welt, hier durch giftige Pilzsporen in diesem Spiel, der hat etwas ganz Besonderes mit sich gebracht.
Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find.
Die Nomaden finden nämlich ein Onbu. Auf den ersten Blick wirkt das wie eine Schildkröte, aber mit viel längerem Hals, fast wie ein Drachen. Und statt einem Panzer ist auf dem Rücken ein riesiger Fels. Und dieses Onbu ist eben so riesig, dass auf dem Rücken eine ganze Landschaft Platz hat. Dort haben sich eben die Menschen niedrig gelassen. Während das Onbu durch die Welt wandert, versuchen die Menschen auf dem Rücken eine kleine Siedlung aufzubauen.
Das klingt irgendwie ganz süß eigentlich. Und heißt das, man kümmert sich dann auch irgendwie um diese Schildkröte? Ist man da so Tierpfleger oder so?
Das auch, allerdings erst später. The Wandering Village ist im Grunde genommen ein Aufbauspiel. Das heißt, man muss Gebäude bauen, die Ressourcen erwirtschaften und Warenkreisläufe erzeugen. Alles das auf dem Rücken des Onbu. Ein einfaches Beispiel vom Anfang. Auf dem Rücken liegt eben Holz und Steine rum. Die Grundressourcen, die muss man einsammeln, um Hütten zu bauen, damit die Menschen dann einen Schlafplatz haben. Später kommt es zu sowas wie eine Farm. Da werden Rüben angebaut. Damit die den Menschen schmecken, müssen sie aber in einer Küche, muss man auch bauen, weiterverarbeitet werden. Soweit so gut und so einfach auch erstmal, aber das Onbu wandert ja. Und während des Wanders kommt es in verschiedene Bereiche, die unterscheiden sich in der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und dem Befall mit diesen toxischen Weltuntergangspilzsporen. Mhm. Und da muss man dann seinen ganzen schönen Wirtschaftskreislauf umstellen. Wenn man zum Beispiel in die Wüste kommt, gehen die Rüben ein, man muss stattdessen Mais anbauen, aber gleichzeitig auch Kakteen, weil die wiederum das Wasser in der Trockenheit bringen. Und um Vergiftungen zu heilen, muss man dann irgendwie Kräuter anbauen. Das fängt also total einfach an, wird dann aber so ein komplexes System.
Klingt nach so einem, ja genau, ein bisschen eben wie so ein klassisches Aufbauspiel, aber es ist schon auch irgendwie so eine recht schöne Version von Weltuntergang eigentlich. Oder wenn man danach dann so auf so einer Schildkröte unterwegs ist und da so irgendwie naturnah und tiernah und so, ist vielleicht nur die Frage, wie viel Platz auf dieser Schildkröte ist und für wen da alles Platz ist und so. Wird sowas auch thematisiert, irgendwie Kampf um Ressourcen oder sowas?
Also die Ansätze sind da, aber es wird meiner Meinung nach nicht komplett ausgereizt. Also einerseits, das Tier hat ein eigenes Leben, aber das ist eben vor allem Essen, Schlafen, Gehen, Kacken. Man kann sich im Verlauf Sachen bauen, um all das zu beeinflussen, Nahrung geben, zur Eile antreiben, um Unglücken zu entkommen, das Tier heilen, wenn es verletzt ist. Und je nachdem, wie gut man das macht, vertraut einem das Tier immer mehr und befolgt dann auch Befehle. Bei den Ressourcen gibt es so zwei Sachen, Nachhaltigkeit und Ausbeutung. Holz zum Beispiel kann man in einem Kreislauf bauen. Man muss schauen, dass man nicht zu viel fällt, kann neue Bäume pflanzen, muss die aber auch erstmal als Setzlinge sammeln. Das ist eben richtige Nachhaltigkeit, könnte man sagen. Bei Steinen, der anderen Grundressource, gibt es einen natürlichen Vorrat, der ist aber irgendwann erschöpft. Und dann kann man in das Onbu hineingraben. Aber das tut ihm natürlich weh und dann misstraut es einem. Aber durch die Sachen vom Anfang für die Tierpflege kann man das dann irgendwie wieder wegmachen. Das hat so als Game-Herausforderung natürlich einen Sinn, aber ich fand es wirklich schade, weil am Ende fühlt es sich dann doch wieder so an, als ob der Mensch sich das Tier untertan macht, um endlos Ressourcen zu haben. Ich finde, das ist keine echte Symbiose oder Beschränkung, die es ja auch hätte geben können. Ich fand es so ein bisschen eine verschenkte Chance.
Da hätte man vielleicht noch ein bisschen weiterdenken können, aber ist es so verschenkt, dass du sagst, nee, das Spiel ist dann auch wirklich eigentlich nicht mehr so schön oder hast du irgendwie dieses Onbu-Tierchen auch in dein Herz geschlossen?
Also es fehlt so ein bisschen an Feinschliff. Die Systeme wirken an manchen Stellen doch zu simpel und die Reise hat auch gar kein Ziel. Ich habe zumindest keins gesehen. Das heißt, man wandert durch die Welt, bis man den Naturgewalten erliegt. Vielleicht ist das ja die Nachricht an die Menschen. Man muss dazu sagen, das Spiel ist im sogenannten Early Access. Das kann sich in den nächsten Monaten vielleicht noch ändern. Es ist aber nicht konkret angekündigt, obwohl die Entwicklungsschritte schon aufgeschrieben wurden. Ich würde eher damit rechnen, das bleibt im Großen und Ganzen so, aber trotz allem. Es ist so ein beschauliches, gemächliches Aufbauspiel. Es macht Spaß, den kleinen Männlein beim Gewusel rumzuschauen, die Kreisläufe zu perfektionieren und ja, auch immer wieder nach dem Onbu zu schauen. Ich habe es tatsächlich ein bisschen lieb gewonnen und kann einen Ausflug auf dem Wandering Village wirklich sehr empfehlen.
The Wandering Village, so heißt dieses neue Spiel, ist erschienen für Mac und für Windows PC, kostet rund 25 Euro und Markus Richter hat es vorgespielt für uns hier in Deutschlandfunk Kultur. Vielen lieben Dank dafür.
Sehr gern.